Der eine ist so gut, dass ihm sein Chef auf der Bühne nach dem Konzert den Daumen nach oben zeigte. Thumbs up erwartet man, er fährt sich jetzt übers Gesicht. Nicht unbedingt von diesem Chef, von Christian Thielemann, Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Er wird uns gleich erzählen, wieso er diese Geschichte nicht so gerne hört. Und der zweite Gast hat etwas geschafft, was vor ihm noch keinem Fagottisten gelungen ist. So, und wir hoffen, alle sind jetzt gespannt, wen wir im Rahmen der Osterfestspiele Salzburg begrüßen werden. Mein Name ist Sandra Voss und wir freuen uns sehr, dass Sie im Team zu uns gekommen sind. Robert Obereigner, Klarinettist der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und er hat netterweise seinen Kollegen mitgebracht, Solofagottist Philipp Zeller.
Guten Morgen, hallo.
Da ihr gern auch zusammen tatsächlich zu uns kommen wolltet, haben wir angenommen, ihr seid relativ gut befreundet.
Ja, wir kennen uns schon eigentlich sehr lange und haben uns in Köln kennengelernt. Ich war in der Kölner Oper Solo-Kennedys, bevor ich nach Dresden kam. Und der Philipp hat dort mal für ein Jahr gespielt. Die hatten einen Zeitvertrag frei. Halbes Jahr.
Fühlt sich aber immer noch wie ein Jahr an.
Das war eine sehr intensive Zeit. Es hat sich ein bisschen gezogen, neben mir zu sitzen, offensichtlich. Aber nee, das war bevor Philipp dann in der Dresdner Philharmonie die Solo-Fagott-Stelle bekommen hat. Und da waren Kollege in Elternzeit. Und so haben wir uns in Köln kennengelernt und dort schon im Orchestergraben nebeneinander gesessen.
Und dann hast du ihn aber irgendwann gecasht und zur richtigen Kapelle gebracht sozusagen.
Ich wohnte dann auch neben Philipp in Dresden in meinem Probejahr in einem kleinen Kapuff und war dann oft zu Gast bei Philipp und seiner Frau, die mich immer sehr liebevoll aufgenommen haben, weil ich habe wirklich in so einem kleinen Loch gewohnt und hatte noch meine Kölner Wohnung und wollte nicht kündigen, weil man weiß ja nicht, ob das alles gut geht. Und da waren wir quasi Nachbarn und
haben das ab und zu mal haben wir Rouladen gekocht von Robert.
Ja, da habe ich mich leicht überfressen. Das ist ein wahnsinnig guter Rindsrouladenkoch, der Philipp. Also wer jemals eingeladen wird, ich habe es mal auf 8 Stück gebracht.
Ich wollte gerade sagen, wer jemals Robert Obereigner einlädt, der muss ordentlich Rouladen kochen.
Genau.
Ja, und wie lief es denn ab, dass ihr jetzt beide tatsächlich zusammen bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter Vertrag seid? Ist das so wie so ein, also ich stelle mir das vor, beim Fußballverein, also man wechselt nicht vom HSV zu Pauli oder umgekehrt, ohne jetzt auch nur ansatzweise einen Vergleich zu machen, was die Qualität angeht. Aber ist es schwierig, innerhalb der Stadt, also das Orchester zu wechseln?
Ja, es gibt schon immer, also es ist eigentlich in allen Städten so, wo es 2 große Orchester auch gibt, dass es dann natürlich Befindlichkeiten gibt und Konkurrenz, ein ganz gesundes Konkurrenzverhalten auch, das ist ja auch nicht unbedingt was Negatives. Und bleibt schon nicht aus, dass man da nicht immer auf Gegenliebe stößt, wenn man da auch mal, also wenn man das Orchester wechselt dann.
Es ist ja auch schön, dass, ich kann mich erinnern, als ich in Köln war, dass Philipp hat dann in der Philharmonie gespielt und ich weiß ja, dass Philipp mal meinte, du, in ein paar Jahren wird in der Philharmonie in Dresden eine Stelle frei, bewirb dich doch dafür und haben mal ein Auge drauf. Also er hat mir gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, dann in ein paar Jahren in die Philharmonie zu kommen und dann zwischenzeitlich bin ich eben bei der Staatskapelle gelandet und dann habe ich wiederum meinerseits gesagt, du Philipp, da gibt's auch was Freies, mach doch mal mit.
Und ich muss sagen, für mich war es eigentlich ein sehr schöner Wechsel, weil ich eigentlich war auch wahnsinnig gerne in der Dresdner Philharmonie. Es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt da weg wollte, sondern ich hatte dann einfach auch Lust auf was Neues und die Welt der Staatskapelle Dresden ist natürlich dann mit der Oper dann doch noch ein bisschen reicher auch.
Wir treffen uns jetzt heute zum ersten Mal. Würdet ihr euch beide gegenseitig mal mit 4 Adjektiven beschreiben? Damit euch die geneigten Hörer dann auch besser kennenlernen.
Nein.
Jeder über den anderen.
Besser nicht.
Jetzt aber dann, vielleicht ist der Podcast sehr bald zu Ende. Ich bin so schlecht in Grammatik.
Dann fange ich mal an. Lustig. Musikalisch. Impulsiv, streithaft.
So, und jetzt die Retoure.
Zu nett. Diplomatisch. Fast immer.
Fast.
Musikantisch. Viertes Adjektiv für den Philipp. Ha. Es wird schwer. Was habe ich schon gesagt? Entschuldigung.
Musikantisch, ja? Zu nett, diplomatisch.
Liebenswert.
Vielen Dank.
Ich würde sagen, da ergänzt ihr euch aber ziemlich gut. Also der eine scheint dann ja ein bisschen offener mit seiner Meinung zu sein und der andere gleicht das dann wieder aus.
Das kann man so sagen, ja. Wir passen auch ein bisschen aufeinander auf.
Ja, er passt mehr auf mich auf vielleicht, aber.
So, jetzt habe ich vorhin den Daumen erwähnt. Christian Thielemann, habe ich gelesen, hat nach Gershwin dir Thumbs Up gezeigt. Warst du da besonders gut an dem Abend? Du hast jetzt vorhin leicht die Augen verdreht. Ist das eine Geschichte, die du nicht mehr hören kannst, oder?
Ja, erstens. Und zweitens war ich an dem Abend eigentlich besonders nervös. Weil Rhapsody in Blue ist etwas, was man, dieses berühmte Glissando, das geht oder es geht nicht. Und wenn man es dann im Fernsehen spielt, dann denkt man 2-3 Tage, bevor man spielen muss, drüber nach, wie das eigentlich funktioniert. Und dann gibt's eine kleine Phase, wo es nicht mehr geht. Und das, muss ich sagen, war schon eins der stressigsten Sachen zu spielen. Weil einfach man das, wie gesagt, man kann das nicht wirklich kontrollieren.
Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz den Nicht-Musikwissenschaftlern Glissando. Was musst du da genau machen?
Ja, ein Glissando, das ist so, wenn man sich jetzt vorstellt, Jazzmusik, man bindet die Noten nicht, man hört nicht einzelne Noten, sondern hört einfach so einen Schleifer. Und das ist eine gewisse Technik, die, wie gesagt, ich weiß ja nicht genau, wie es funktioniert, das vielleicht mit Unterdruck oder wie auch immer. Und man kann das einfach nicht so genau kontrollieren. Und deswegen ist man dann am Schluss schon sehr nervös, weil in einem normalen Konzert ist es schon stressig, aber natürlich, wenn die Kameras zu Silvester auf einen draufhalten, ist man dann schon froh, wenn es gut gegangen ist.
Aber es war super gelaufen dann.
Ja, zum Glück, aber da bin ich einfach dankbar dafür, dass das Schicksal es gut mit mir meinte.
Ist es denn normalerweise so, wenn du nervös bist, dass du dann nicht so gut spielst, wie wenn du locker und entspannt bist?
Nee, oder? Die Nervosität hilft eigentlich. Also das ist so zum Beispiel, also ich bin da ganz ehrlich, wenn man jetzt das Tosca-Solo spielt, auf das freut man sich. Das ist ein wahnsinnig schönes Solo für uns Klientisten. Allerdings, man ist davor natürlich irgendwie angespannt. Und diese Anspannung hilft aber auch, eine besondere Atmosphäre entstehen zu lassen. Wenn man alles wahnsinnig cool spielt, dann fehlt auch am Schluss ein bisschen, wie sagt man, das Besondere. Und das kommt eben, dafür braucht man auch diese Anspannung oder Nervosität. Ich finde es nur wichtig, wenn man einfach sagt, dass das auch zum Job dazugehört, weil es sollen jetzt die Studenten, die mal ins Orchester wollen, nicht denken, dass das alles locker geht bei uns. Das ist für uns auch oft
dieses
schwer.
Gefühl im Bauch.
Ja, so dieses. Das gehört dazu.
Ja.
Man muss halt damit umgehen und das macht dann aber auch dann stärker.
So, jetzt müssen wir den zweiten Teaser noch auflösen. Philipp, du hast das geschafft, was vor dir noch keinem Fagottisten gelungen ist.
Das stimmt nicht ganz so, das stimmt nicht ganz so.
Ach also, Mensch.
Es war nur einfach so, ich habe den deutschen Musikwettbewerb damals gewonnen, war auch noch sehr jung damals und das hatte einfach die letzten 25 Jahre davor hatte das keiner mehr geschafft. Also man muss es sich so vorstellen, dass man am Anfang natürlich werden die Fagotte gesondert gewertet, man spielt da quasi gegeneinander und am Ende in den letzten Runden ist dann wirklich, man spielt dann gegen Geigen, gegen Jelly und Pianisten und das war damals was Besonderes, dass das auch mal wieder ein Fagottist gewonnen hat.
Ja klar, also ich meine, es gibt ja auch viel mehr Literatur zur Auswahl für die Geiger und für die Pianisten oder ist es festgelegt, welche Stücke man da spielt?
Das in so einem Wettbewerb ist es festgelegt, also man hat immer so ein paar Optionen, was man auswählen kann, aber eigentlich das Programm ist so relativ festgelegt, ja.
Und was hast du gespielt?
Ich habe damals, also ich weiß nicht mehr genau, was ich im Einzelnen gespielt habe, in der letzten Runde, das war auf jeden Fall das Weber-Fagott-Konzert, worauf ich mich auch sehr freue, dass ich das im Mai auch wieder mit der Staatskapelle spielen darf. Das habe ich, ja, das freut mich sehr drauf.
Robert Obereigner, also der Name klingt jetzt schon mal nicht, und das haben wir ja auch gehört, nach einem gebürtigen Dresdner. Du kommst eigentlich aus den Bergen.
Ja, ich komme aus der Nähe von Innsbruck. So, mein Elternhaus ist in Dulfest, das ist bei Hall in Tirol, ist am Berg. Und eigentlich mit Salzburg, was mir hier sehr stark verbindet. Also ich habe, meine Großeltern kommen eine Stunde von hier, das ist Kössen, das ist allerdings auch schon in Tirol. Das ist hinterm Wilden Kaiser, so im Kaiserwinkel, verstecktes kleines Tal. Und ich habe hier in Salzburg mit die wichtigsten Impulse erhalten, als ich Musiker werden wollte, weil ich hier bei der Camerata Salzburg mitspielen durfte. Habe hier als zweiter Klarinettist 2-3 Jahre sehr viel gespielt. Habe dann auch, als ich in Köln war, als Soloklarinettist oft mitgewirkt. Damals vor allem unter Leonidas Kavakos als Chefdirigent. Habe jetzt leider einfach auch keine Zeit mehr zu kommen. Möchte mich hier auch mal entschuldigen bei dem tollen Orchester, aber es geht sich halt einfach leider nicht immer aus. Und deswegen ist es für mich wahnsinnig schön, hier zu sein, weil ich war oft in Salzburg und gerade während den Osterfestspielen Salzburg war ich oft Konzerte anhören, der Berliner Philharmoniker. Und damals der Wenzel Fuchs, der Solo-Kinetist, der ist auch aus Tirol, der hat mich oft hinter die Bühne irgendwie reingeschleust und ich konnte mir da viele Konzerte anhören. Und das für mich das Besondere jetzt ist, das war eigentlich immer irgendwie unerreichbar, dass man mal bei den Osterfestspielen Salzburg irgendwie zu Gange ist. Und das ist irgendwie schon absolut toll, wenn man sich zurückerinnert, wie man das damals sah, dass man jetzt hier selber auf der Bühne sitzt und spielen darf.
Und für dich, Philipp?
Mein Bezug zu Salzburg?
Also jetzt die Osterfestspiele Salzburg. Wie ist es hier? Jetzt ist was ganz Besonderes.
Ja, das ist wirklich was Besonderes. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal dabei. Letztes Jahr war mein erstes Mal und dieses Jahr eben wieder. Und ich finde auch, weil wir vorhin auch über meinen Wechsel von der Dresdner Philharmonie zur Staatskapelle Dresden gesprochen haben, sind schon auf jeden Fall die Osterfestspiele in Salzburg sind doch auch ein wichtiger Punkt dafür. Also weil das, wie soll ich sagen, das ein bisschen so, wenn man jetzt sich die Spielzeit anguckt, sind das schon die Konzerte hier, das sind schon die Kronjuwelen sozusagen.
Was macht denn das Salzburger Publikum so besonders?
Ich glaube, dass so ein Festivalpublikum irgendwie ein bisschen anders ist. Da wird einfach, da ist alles ein bisschen, wie sagt man, größer, schneller, lauter. Das hat eine andere Atmosphäre wie zum Beispiel unser Abo-Publikum. Es ist für uns vielleicht da ein bisschen schwieriger zu spielen, weil unser Abo-Publikum, wir haben da einfach viele Bekannte über die Jahre, wir haben Freunde, man kennt einige Leute vom Publikum, man tauscht sich anders aus und hier ist es für uns mit dem Publikum ein bisschen anonymer. Und das ist dann auch wieder rum, wo man dann das Gefühl hat, okay, wir müssen uns da eigentlich noch mehr beweisen, weil wenn Sie jetzt dran denken, Sie haben einen Abonnenten in Dresden, der in jedes Konzert kommt, der hat uns gegebenenfalls ja oft gut spielen hören, wenn mal was passiert, dann verzeiht er uns das natürlich auch. Jetzt ist aber allerdings so, wenn die Leute hierher kommen, kennen uns nicht so, die erwarten sich viel, das heißt, das setzt uns ja auch ein bisschen mehr unter Druck und das ist auch wiederum so, warum der Philipp meinte, das sind die Kronjuwelen, dadurch entsteht dann auch nochmal was Besonderes hier, weil jeder nochmal extra sagt vorm Konzert, lass uns das ausstimmen, lass uns das probieren, lass uns an der Balance nochmal arbeiten.
Das ist ja auch ein bisschen so, wie wenn man das mit Sport vergleichen würde, wie so eine Art Trainingslager. Also wenn jetzt, wie viel sind wir diesmal? Über 100 Mann und Frau hier und man ist hier 3 Wochen zusammen, man probt zusammen, man verbringt die Abende teilweise auch zusammen und ja, es entsteht einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Man wächst richtig zusammen als Orchester auch.
Wohnt ihr denn auch alle steigt ihr alle im gleichen Hotel ab? Oder wohnt ihr über die Stadt verteilt? Wie ist das eigentlich geregelt?
Nee, es sucht sich jeder eine eigene Unterkunft. Mhm. Es gibt ein Angebot von einem Hotel, wo relativ viele Orchestermitglieder wohnen. Es sind aber, glaube ich, maximal so 20 Leute. Ich habe jetzt auch von der Pension gehört, wo einige wohnen, wo eine kleine Clique ist. Das gestaltet jeder so, wie es am liebsten hat.
Ja, da hat jeder seine individuellen Bedürfnisse. Ich bin jetzt zum Beispiel mit meiner Familie da, was Wunderschönes. Und da braucht man natürlich ein bisschen was Größeres dann.
Und wie viele Tage pro Woche habt ihr frei?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt zum Beispiel viel zu tun. Ich spiele die Tosca, ich spiele das erste Konzert und spiele dann noch am Wochenende ein Kammerkonzert. Dann habe ich 3 Konzertprogramme frei. Da fahre ich allerdings zurück nach Dresden, weil in Dresden müssen wir auch weiterarbeiten. Es ist nicht so, dass wir einfach hier nur das eine Ding bedienen. Also wir haben ja auch unsere Heimstätte, die bespielt werden muss. Ist ja auch ein Teil vom Orchester dort. Und dann komme ich wieder für 2 Tage.
Wie wird denn das ausgewählt überhaupt, wer mit jetzt hier zu den Osterfestspielen Salzburg kommen darf?
Das machen die Gruppen, also die einzelnen Instrumentengruppen ganz individuell. Bei uns, wir haben da so einen ganz normalen, wir 3 Solofagottisten aus Dresden, wir haben so einen Turnus. Also ich war jetzt 2-mal dabei, nächstes Jahr bin ich wieder zu Hause und die anderen kommen mit. Und das wechselt einfach immer.
Und wir gehen dann, wer die Programme spielt, oft danach, wer was spielen will. Also man spricht mit dem Kollegen und fragt einfach, okay, was willst du spielen? Der sagt es dann sage ich meistens das Gleiche, was ich spielen will. Dann streitet man, weil man ist ja streitbar. Und nee, das geht eigentlich, das geht immer von alleine. Wir haben da eigentlich nie großen Diskussionsbedarf. Das ergibt sich irgendwie, ist ganz klar, dass manche tolle Stücke will sicher jeder spielen. Also ich gehe davon aus, mein Kollege hätte sicher auch wahnsinnig gern die Oper gespielt, dann biete ich ihm natürlich an im nächsten Jahr, dass er die Oper spielt. Und also das regelt sich so.
Okay, wie seid ihr beiden denn zu eurem Instrument gekommen? Oder gab es da vielleicht irgendwann mal einen Wechsel? So Fagott?
Ja, Fagott ist so ein Instrument, wo man nicht, glaube ich, nicht einfach irgendwie, ja. Also beim Fagott, das ist auf jeden Fall ein Instrument, was man nicht mit 4 Jahren anfangen kann, weil es einfach relativ groß ist als Instrument, schon relativ schwer. Also man kann als Jugendlicher so mit 12 kann man, ist ein gutes Alter, um damit anzufangen. Bei mir war es so, ich hab mit Geige angefangen in jungen Jahren und bin dann über meine Schwester, die hat Oboe gelernt. Das fand ich ganz faszinierend mit diesen Rohren, die man dann auch selber bauen muss. Fand ich damals noch faszinierend. Heute nervt es mich manchmal auch ein bisschen. Und da bin ich eigentlich mehr ein bisschen durch Zufall dann zum Fagott gekommen. Also waren damals einfach wirklich sprichwörtlich einfach noch Plätze frei an der Musikschule. Und das habe ich mir angeguckt und es hat mir super gefallen. Dabei bin ich geblieben.
Gute Entscheidung.
Ja, ich bereue es nicht.
Und du?
Also bei mir war es so, dass der Großvater in der Tür stand und sagte, also ich habe eine Schwester, einen Bruder, und meinte einfach, ja, also das geht hier so nicht. Wir waren 10 Jahre alt, die Kinder müssen jetzt ein Instrument lernen für die Blasmusikkapelle, weil die braucht Nachwuchs. Und dann war meine Entscheidung, ich wollte eigentlich Horn spielen, weil das kannte ich von der Post. Da ist immer so ein Horn drauf. Dann hat die Blasmusikkapelle im Schrank nachgeschaut, da war kein Horn. Und die haben gesagt, ja, wir brauchen aber Klarinetten, weil das sind immer zu wenig. Dann habe ich und mein Bruder, wir haben Klarinette gelernt. Und meine Schwester hat dann Oboe gelernt. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert, die Oboe. Ich habe dann heimlich auf ihrer Oboe geübt.
Bei war dann auch mit, ja? Mit deine Schwester auch.
Ja, so. Nee, und dann mit 15 wollte ich eigentlich auf die Oboe wechseln. Weil einfach mein Bruder hat Klarinette gespielt und dann dachte ich mir, ja, ist ja viel netter, wenn man was anders macht. Dann hat das mein Lehrer am Konservatorium in Innsbruck hat das aber mir verboten, meinte, das ist mir im Ansatz schlecht. Ich bin auch wahnsinnig dankbar, wenn ich jetzt sehe, was die Kollegen investieren in ihr Material mit diesen Schnitztechniken für die Doppelrohrblätter. Da bin ich ganz froh, dass ich mir einfach so eine Packung kaufe und so ein Klarinettenblatt draufschnalle.
Erklär doch mal, was müssen die da machen, die Oboisten?
Die müssen das selber quasi im Mundstück fabrizieren. Mhm. Also die Fagottisten ja genauso. Das ist sehr arbeitsintensiv, das ist, glaube ich, auch sehr frustrierend.
Aber man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass man am Anfang hat man so ein Stück Schilfrohr und daraus muss am Ende das Rohr entstehen. Also man muss das erst teilen, man muss das mit verschiedenen Maschinen bearbeiten, hobeln, dann zusammenklappen, aufbinden mit Drähten und dann vorne aufschneiden und dann noch ganz viel schaben und schnitzen, bis das dann wirklich so klingt, wie es am Ende klingt.
Also das ist eine stundenlange Arbeit und als Kennedyist gehe ich im Musikladen und von dem gleichen Schilfrohr gibt's einfach eine Firma, die Blätter baut und ich nehme die aus der Packung und spiele damit.
Aber es wäre
dauert ungefähr 2 Minuten.
Es wäre doch eine super Marktlücke, dass man sagt, hey, ich baue für die Oboisten, für die Fagottisten die Mundstücke.
Nur zu.
Das, nein, aber warum macht das denn?
Nein, das gibt's schon. Also man kann die auch kaufen dann von Kollegen meistens, ja, aber es ist ja auch so, dass jemand, der wahnsinnig gut Rohre baut, der kann dann auch eigentlich ganz gut spielen. Und der hat dann eigentlich meistens wenig Lust, für andere zu bauen. Und vor allem auch wenig Zeit. Ja,
dann spielen dafür die anderen auch so gut. Ich meine dann.
Ja, also wirklich ein wesentlicher Punkt bei unserem Instrument, die Rohre.
Sag mal, und eure beiden Schwestern, machen die noch Musik oder machen die das nur privat?
Nee, meine Schwester ist Gymnasiallehrerin.
Okay.
Meine auch.
Kennen die sich? Ich
weiß nicht. Meine lebt in Frankfurt.
Nee, dann ist nicht die gleiche. Und,
Jetzt macht ihr beide ja neben eurem Hauptjob noch relativ noch ein paar andere Sachen. Seid ihr da nicht ausgelastet? Also Kammermusik?
Ich betrachte mich als ausgelastet, ja. Das ist richtig.
Ausgelastet bin ich auch, ja. Aber es ist ja, das Leben als Musiker, sind ja immer, für mich gehören da mehrere Disziplinen dazu. Das zum einen auf jeden Fall das Orchesterspiel, ein wichtiger Teil. Das andere ist Kammermusik. Und als dritte Säule ist für mich immer noch das Unterrichten auch da. Das macht mir wahnsinnig Spaß.
Wo unterrichtest du?
Ich habe einen Lehrauftrag in Würzburg an der Musikhochschule. Und dann, ja, fahre da so oft wie möglich dann immer wieder hin, kümmere mich um die Studenten.
Wie können wir uns eure Arbeit hier in Salzburg vorstellen? Wie sieht so ein klassischer Festspieltag aus für euch?
Naja, man steht auf, frühstückt und dann geht man erstmal zum Podcast aufnehmen. Nee, Spaß beiseite,
dann, wenn das die ist Sonne aufgeht,
Ausnahme, aber es gibt, also jetzt in den ersten Wochen sind natürlich immer wieder Proben. Gestern haben wir die Brahms zweite Sinfonie geprobt mit dem Christian Thielemann und heute ist dann die Hauptprobe für die Tosca. Morgen ist dann, also für mich heute Abend, wir proben heute Abend dann nochmal unser Fagottquintett, was ja dann morgen bei Kapelle ohne Frack in Salzburg gespielt wird. Ist auch ein sehr, sehr schönes Format, wie ich finde.
Ja, super. Schon der Titel ist klasse.
Ja, da freue ich mich drauf. Und das wird dann morgen zum Beispiel sein, morgen abends in den Kneipen der Stadt. Übermorgen ist dann die Generalprobe für die Tosca und so geht das so.
Für alle, die sich jetzt unter dem Titel noch ein bisschen, aber noch nicht alles vorstellen können, was genau steckt denn dahinter, ohne Frack auf Tour? Was läuft da ab? Was macht es so besonders?
Ja, das ist ein ganz, ganz witziges Format, wie ich finde. Es hat begonnen in Dresden in verschiedenen Kneipen in der Neustadt. Die sind auch relativ dicht beieinander. Und da spielen verschiedene Kammermusikformationen in den einzelnen Kneipen. Es gibt dann immer drei Sets, also man spielt immer eine halbe Stunde. Dann ist eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause. Und dann gibt es das zweite Set und ein drittes Set. Und das Publikum, das flaniert, also das hört sich dann eben mehrere Gruppen an und wandert so von Kneipe zu Kneipe, trinkt hier noch ein Bier, isst hier noch was. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz witziges Format.
Schon mal mitgemacht?
Ich habe in Dresden mitgemacht und dieses Mal freue ich mich, dass ich nicht mitspiele, weil ich finde das Schönste hier in Salzburg, dass die Proben um 11 Uhr beginnen, weil ich bin nicht so wahnsinnig der Morgenmensch. Und dann kann ich aufstehen, mach mir einen Kaffee, schau erstmal meine österreichischen Nachrichten im ORF und dann, das mache ich nämlich zu Hause auch, da kommt immer das Alpenpanorama in der Früh, weil man hat ja Heimweh. Und dann kann ich nämlich hier, weil es um 11 Uhr ist, ein bisschen spielen zu Hause, mich einspielen. Und das ist oft im Dienst, in Dresden kommt man ganz knapp hin, vor 10 Uhr spielt 2-3 Töne, muss dann schon proben. Und hier kann ich einfach mal eine halbe Stunde üben, das ist wahnsinnig angenehm. Also zum Festspielalltag gehört auch dazu, dass man sich abseits der Festspiele und dem Programm, dem reinen Orchesterprogramm, ein bisschen engagiert. Also nicht nur, dass man zu sehr früher Stunde einen Podcast aufnimmt, wie jetzt gerade.
Darum habt ihr euch gerissen.
Ja, absolut. Vor allem um die Uhrzeit.
Ja. Das ist für mich kein Problem. Ich habe meine Tochter ist mit dabei.
Und also abgesehen vom Podcast, den wir wahnsinnig gerne machen und froh sind, hier zu sein und auch wahnsinnig gut verköstigt werden, zum Beispiel ist da eine weitere Sache, für die wir uns engagieren, ist das Format Kapelle für Kids. Das ist das Jugendprogramm und da durfte ich dieses Jahr mitspielen und bei dieser Sache ist es wirklich, dass man sagen muss, dürfen, weil das ist eigentlich eins mit der tollsten Dinge, die hier stattfinden, auch in Dresden. Da ist unser Hornkollege, der Julius, der die Idee hatte, ausgearbeitet hat, der macht eine unglaublich tolle Reihe für Kinder zusammen mit einer Schauspielerin, die die Puppe ist. Das ist für mich nach wie vor faszinierend, wie diese Verschmelzung von Schauspielerin und Puppe auf der Bühne stattfindet. Und das ist einfach wahnsinnig schön. Wir haben da zum Thema Volksmusik diesmal was gemacht. Und so nah an den Kindern dran sein und einfach mitzubekommen, wie die sich in diese Sachen reinsteigern. Das ist einfach, also die leben da voll mit, die tanzen mit. Das ist einfach, macht einfach irrsinnig viel Spaß. Und das macht man dann zum Beispiel am freien Tag.
Und gab es vielleicht ein paar witzige Erlebnisse mit den Kindern da?
Oh ja, das ist immer lustig. Ich meine, wenn dann die Frage kommt, kennt jemand ein Volkslied? Und dann zeigen drei Kinder auf und keins der Kinder traut sich zu sprechen. Und dann waren, ich glaube, das waren vielleicht 2,5-jähriger kleiner Junge am Schoß von seiner Mutter und hat dann angefangen, oh, 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 Tannenbaum. Und es ist aber einfach wahnsinnig süß und man merkt einfach, die sind so dabei und das ist einfach schön. Und wenn man einfach sieht, dass irgendwie die Musik ja auch bei Kindern, was das auslöst und auch für eine Begeisterung, dann tanzen die einfach zu einer Polka mit und also ja, das ist schon schön.
Habt ihr ein Highlight dieses Jahr, ein ganz besonderes Highlight bei den Osterfestspielen?
Leider nicht, weil ich habe zwei absolute Highlights und drum da könnte ich keine Wertung abgeben. Und du, Philipp?
Zwei Highlights heißt Tosca. Ich
hab's auch drüber nachgedacht. Eigentlich nicht. Also Tosca wird auf jeden Fall wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön, toll. Werden dann die Brahms zweite, das Programm finde ich auch unglaublich toll. Da freue ich mich auch. Die Maler dritte sowieso. Also nee, ich habe kein Highlight. Das sind alles Highlights.
Alles. Ja. Ich muss natürlich auch alles als Highlight betrachten. Das möchte ich jetzt mal klarstellen.
Also die zwei waren Tosca und
nein, also Tosca ist man muss sagen, als Kinderdisti ist Tosca einfach klar. Ich meine, ja. Das ist einfach was. Und das andere ist im Kammerkonzert das Messier-Quartett. Und das ist für mich einfach ein unglaubliches Stück. Das hat Messier im Stallag in Görlitz geschrieben. Wir haben letztes Jahr zum Messier-Jubiläum mit Myung-Woon Chung am Klavier das Stück gespielt. Der hat selber mit Messier sehr viel gearbeitet, konnte uns das Stück auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive erklären. Und das ist ein Stück, bei dem man einfach auf eine Seelenwanderung geht. Ich kenne sonst kein Stück, wo man danach, nachdem man es gespielt hat, ist man irgendwie verändert. Das ist einfach, da ist so viel Spiritualität drinnen. Man hört das Leid, man hört die Angst vorm Weltuntergang und das ist einfach für mich eines der größten Stücke, die ich einfach kenne. Und das ist immer ein Geschenk, wenn man das spielen kann.
Und das spielst du in diesem Jahr zusammen mit?
Genau, mit dem Matthias Wollong, das ist unser erster Konzertmeister, und mit der Sol Gabetta am Cello. Und die hat noch einen Gast am Klavier mit, den wir dann zum ersten Mal kennenlernen werden. Der Herr Chamayu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und da treffen wir uns dann ein paar Tage vor dem Konzert und proben das. Und das sind dann auch die freien Tage, die damit abgehandelt werden.
Vielleicht können wir noch ganz kurz über Christian Thielemann reden. Was macht die Arbeit mit ihm so besonders?
Ich dachte mir jetzt bei der Tosca wieder dieses unglaubliche Talent für Theatralik. Also wenn er eine Oper dirigiert, er gestaltet es unglaublich plastisch. Also wie sich da Text und die Handlung entwickeln an der Musik. Das Orchester klingt dann, das ist wie Liedgestaltung am Klavier. Also wahnsinnig kammermusikalisch. Er zwingt uns auch, dass wir den Sängern zuhören. Und das finde ich einfach faszinierend. Das war jetzt auch beim Ring in Dresden wirklich unglaublich. Also die Götterdämmerung, das kam einem nicht vor wie 5,5 Stunden Musik. Das hatte man das Gefühl, das war jetzt so ein Stündchen. Also natürlich ist man danach erschöpft, aber das ist diese Konzentration. Und dafür braucht man ja einen Dirigent, der diese Konzentration aufbaut für uns. Und das finde ich faszinierend an ihm.
Ja, für mich ist es, er hat ein unglaubliches Gespür für Timing, so wie er Tempi anlegt und Schlussakkorde hält. Das ist ja, ist faszinierend, dass ist immer genau richtig, wie es sein muss, wie man das gerne hat.
Er lässt uns Musikern ja auch ganz tolle Freiheiten, wenn wir Solos haben. Also er meinte jetzt nach der letzten Tosca-Probe, meinte, ja, wir machen das jedes Mal ein bisschen anders. Und das heißt, also er fordert uns auch auf, da nicht einfach was zu reproduzieren, sondern einfach auch wirklich dabei zu sein. Und das ist natürlich ein Vertrauen, das er uns schenkt. Und das macht es natürlich dann toll, mit ihm zu arbeiten, wenn man weiß, okay, ich kann jetzt auch mal was riskieren, ich kann mal vielleicht was ein bisschen anders gestalten und man weiß, er wird einfach auch mit uns dann sein.
Es ist dann auch wirklich in jedem Abend anders. Also wenn man jetzt zweimal dasselbe Konzertprogramm spielt, ist es anders, weil auch die Probenarbeit läuft so ab. Also er bereitet einen wirklich darauf vor, dass man verabredet das nicht so, dass es so sein wird, sondern er sagt, das kann aber auch anders sein. Und das stimmt, ist meistens auch der Fall.
Das war jetzt in der Tosca, wo er wirklich gesagt hat, ja, bereiten Sie sich vor, dass der hier nach vorne geht. Also spielen Sie leise, damit Sie das hören. Ja. Und das heißt, also er gibt dann ja auch den Sängern große Freiheiten. Und dadurch wirkt es dann auch so gut, weil die Sänger dann einfach das ja auch ein bisschen, wie ein Schauspieler ein bisschen ihre Rolle gestalten können und nicht einfach nur auf den Schlag singen müssen. Und das, also dieses Talent, glaube ich, das ist schon grandios.
Gibt es auch Momente, an die ihr euch eher schmunzelnd zurückerinnert? Also wo dann tatsächlich mal was schiefgelaufen ist auf der Bühne?
Ja.
Robert grinst jetzt schon.
Ja, also ich bin bekannt, wenn ich müde bin. Das ist ja auch, ich muss mich jetzt vielleicht für die Zuhörer erklären. Auf der Klarinette ist es so, man hat immer zwei Klarinetten, eine B-Klarinette und eine A-Klarinette. Die sind zwar einen Halbton auseinandergestimmt, ist jetzt in der Geschichte der Klarinette so entstanden. Also man wechselt zwischen zwei Stimmungen. Und ich bin relativ bekannt dafür, wenn ich müde bin, dass ich dann einfach einmal die falsche Klarinette in der Hand habe und mit der falschen Stimmung beginne zu spielen, was natürlich dann grauenhaft klingt. Und an das muss ich denken, das geht bei mir dann doch ab und zu schief.
Ja, bei uns Fagottisten ist es oftmals so, dass man dann Wasser, also wenn zum Beispiel wenn ein bisschen Zugluft ist, dann hat man schnell Wasser in den Grifflöchern und dann klingt ein normaler Ton halt nicht so schön, sondern es gurgelt dann so, es macht ein Brrrr und das kann ganz schön lustige Effekte dann haben. Und man kann eben im Moment eben nichts machen, weil man muss ja spielen, man kann das Wasser nicht rausmachen, man muss warten bis zur nächsten größeren Pause und dann geht's.
Und bei dieser Grippewelle natürlich ist, da habe ich mich heute gefragt, wir haben auch eine Kollegin mit dabei, die ein bisschen erkältet ist, dann habe ich gesagt, also bei den Musikern, da musst du dann ja rausgehen, die können sich nicht anstecken. Seid ihr da so ein bisschen panisch oder seid ihr ganz entspannt?
Also ich habe ein kleines Kind zu Hause, da bin ich relativ entspannt. Irgendjemand ist immer krank, ja.
Ja.
Ja. Ich war gerade 4 Wochen krank. Ich habe so viele Medikamente genommen, so 2-3 Virusattacken überstehe ich noch, ja.
Und du hast dann trotzdem gespielt, oder?
Am Anfang, ich musste spielen, weil waren nur ein paar, wir mussten den Ring fertig spielen. Das muss man sich ja so vorstellen. Also wir Musiker, wir können nicht einfach sagen, wir sind jetzt krank. Wir müssen dann irgendwie spielen und das den Betrieb irgendwie aufrechterhalten. Ich kann da nicht irgendwie am Nachmittag anrufen und meinen Kollegen sagen, bitte geh mal hin spielen. Also das kann ich natürlich schon. Ich hoffe aber nicht, dass das passiert, weil das ist ja für den auch, der hat ja auch ein Leben. Also ich kann ja nicht einfach sagen, du musst jetzt da jetzt schnell hingehen, spielen. Und das heißt, man muss da die Zähne zusammenbeißen, arbeiten und dann meistens passiert es dann, dass man so eine Erkältung ein bisschen verschleppt und dann ist man eben 4 Wochen krank. Das ist dann halt Pech, aber so ist es.
Ja gut, aber ich meine, wenn du auf die Bühne gehst und du sagst, ich kann die da nicht hängen lassen, aber du hast Husten, habe ich auch noch nicht erlebt, dass jemand auf der Bühne von den Musikern gehustet hat.
Da also gibt's Mittel, die wir meistens von Sängern empfohlen bekommen, wo man dann nicht mehr hustet. Ja, da kommt dann die Chemiekeule.
Das ist das eine, aber es ist auch so, dass ich habe es auch noch nie erlebt, dass im Konzert jemand irgendwo niesen musste, ein Musiker. Noch nie erlebt. Ich glaube, der Körper blockiert das selber irgendwie. Also man ist vielleicht selber in so einer Anspannung, in so einer Situation, dass es einfach nicht passiert.
Was habt ihr für Musik in euren ganz privaten Playlisten auf dem Handy, bei iTunes, bei Spotify? Habt ihr da nur Klassik oder hört ihr quer durch die Bank alles?
Austropop. Ey, muss ich jetzt sagen, wenn ich zu Hause bin, ist ja ganz klar. Georg Danzer und so. Nee, also bei mir ist es ein bisschen unterschiedlich, muss ich sagen. Ich höre relativ wenig Klassik. Ich höre vor allem Barockmusik, weil wir Klarinettisten das nicht spielen, weil es gab die Klarinette noch nicht im Barock. Dann habe ich das Gefühl, ich höre etwas, was nicht so mit meinem Beruf zu tun hat. Und sonst, ich habe angefangen, ein bisschen Schallplatten zu sammeln. Dann höre ich eigentlich ganz alte Aufnahmen. Das finde ich ganz faszinierend. Und sonst höre ich eigentlich einfach richtig Pop. Also bei mir geht es immer so Richtung Psychedelic Rock. Also die 70er Jahre, so Led Zeppelin und sowas.
Ganz ruhige Musik also.
Ja, wie man halt so ist, ne? Ich meine, der Philipp meinte impulsiv, das kommt ja irgendwo her, nicht?
Bei mir ist eher so, dass ich die Ruhe suche. Also ich höre eigentlich wenig Musik privat.
Mit wem würdet ihr heute Abend gerne essen gehen? Angenommen, ihr hättet Zeit. Gibt es da irgendeinen Musiker, von dem ihr sagt, dass wir jetzt...
Na, am liebsten mit dem Robert.
Ja, Philipp, tut mir leid, ich habe heute keine Zeit.
Schade.
Wird nichts.
Schade.
Es sei denn, du hast 8 Rouladen übrig.
Nee, ich probiere gerade abzunehmen.
Ja, dann wünschen wir euch noch weiterhin viel Spaß hier in Salzburg. Schön, dass ihr so früh gekommen seid, da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar.
Wir machen alles möglich.
Gerne.